Wir sind zurück mit Folge 2 mit Christopher Trimmel, Teil 2 unseres Gesprächs. In der ersten Geschichte haben wir über seine Zeit als Fußballfan, als fußballspielender Fan gesprochen. Und jetzt wollen wir ein bisschen reingehen in die ganze Geschichte, seinen Wechsel zu Union Berlin und seiner Nebenbeschäftigung zum Fußball dazu.
Primo, ich beginne gleich einmal.
Primo, dass du wieder dabei bist, ja? Entschuldigung,
jetzt Kein Problem. Ich beginne gleich einmal. Primo, jetzt bist seit 12 Jahren bei Union Berlin. Am Ende der letzten Folge haben wir gesagt, jetzt bist 39. Wie lange spürst du mit dem Gedanken schon, dass du sagst, eigentlich bist du über dem Fußballalter, also du bist zu alt. Andererseits aber funktioniert es ja ganz, ganz offensichtlich so gut. Ich habe jetzt gesehen, warst jetzt wieder der beste Spieler von euch auf dem Platz. Findest du das auch ein bisschen unfair, dass ich denke ja auch so für mich selber, dass du in einem Alter irgendwann sagst, okay, aber eigentlich muss ich jetzt aufhören, weil die junge Generation nachkommt?
Interessante Frage. Also ich bin trotzdem noch immer der Meinung, dass Leistungsprinzip im Fußball Profitum das Wichtigste ist. Ich verstehe natürlich vereinspolitische Entscheidungen. Die sind immer wichtig. Ich verstehe auch, dass man junge Spieler pushen muss. Mit jungen Spielern macht man, also mit mir machst du kein Geld mehr. Das ist einfach Fakt. Das verstehe ich. Ich glaube trotzdem, man muss halt unterscheiden, weil als langjähriger Kapitän jetzt mittlerweile, der, und jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das wichtig ist, der schaut, dass auch die Struktur innerhalb der Mannschaft passt, dass die Kommunikation im Verein passt, der, und das habe ich schon bei Rapid Wien so gehandhabt, der einen guten Draht zur Fanszene hat, der immer wieder einen engen Austausch mit der Fanszene hat, auch mit der Clubführung. Glaube ich schon, dass das halt wichtig ist. Und speziell junge Spieler tun sich irrsinnig schwer mit solchen Themen, die jetzt nicht unbedingt am Fußballplatz stattfinden. Aber natürlich, ich bin auch ehrlich, also dieser Umbruch hätte bei Union natürlich jetzt auch schon oder die letzten 3-4 Jahre stattfinden sollen oder man hat es versucht. So. Und man braucht aber dazu trotzdem ein funktionierendes Gerüst innerhalb einer Mannschaft. Und ich glaube, dass wir bis jetzt noch nie so richtig ein Gerüst gefunden haben, dass man da sagt, okay, wir machen jetzt einen kompletten Cut. Ich bin natürlich schon seit Jahren immer wieder im engen Austausch mit dem Verein und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich keiner bin, der irgendwie stunk macht, wenn er nicht spielt, sondern im Gegenteil. Ich habe immer gesagt, dieser Ehrgeiz, den ich habe, den bewahre ich mir und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt was fordere, sondern wenn jetzt vor mir einer spielt, dann schaue ich natürlich, dass ich so, den Trainer so schwer wie möglich mache, dass er auf der Position bleibt. So, und das war immer mein Ansatz. Aber ich persönlich habe bis heute nicht einmal über ein Karriereende nachgedacht. Nicht einmal. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich in meiner letzten Verhandlung, also bei der letzten Vertragsverlängerung, haben wir das erste Mal, und weil die Clubführung weiß, dass ich davon nichts hören möchte, weil ich halt, wenn ich mich fit fühle, der Meinung bin, dass ich noch weiterspiele, da haben wir das erste Mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und da ging es aber eher gar nicht darum, wir wollen, dass du nach der nächsten Saison aufhörst, sondern eher darum, wie würde ich reagieren, zum Beispiel, wenn ich mal nicht mehr im Kader bin. Oder eher so ein bisschen Situationen durchspielen, was ja auch fair genug ist. Und ich habe gesagt, ja, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich, das wird es bei mir nie geben, dass ich irgendwie Theater mache, sondern im Gegenteil. Und dann kommt halt jetzt noch das Thema, ja, Olympiastadion. Ich habe jetzt nächste Saison noch Vertrag, da bleibt alles wie gehabt, die Saison drauf geben ins Olympiastadion und jeder Unioner weiß, wie schwierig das wird. Wir haben okay, international drin gespielt, Champions League, haben es gefühlt, super, alles mega. Aber spielen wir eine ganze Bundesliga-Saison da drin. Das wird für alle Beteiligten eine Riesenherausforderung und keiner weiß, wie die nächste Saison laufen wird. Deswegen Ich finde es jetzt nicht unbedingt unfair gegenüber den jungen Spielern, weil am Ende ich nicht derjenige bin, der das entscheidet.
Ist einfach das so. Finde ich auch nicht. Nein, das, so war das auch gar nicht gemacht.
Genau, aber ich weiß, auf was du hinaus willst. Aber es ist trotzdem außergewöhnlich natürlich. Ist einfach so. Weil mit dem Alter, wie viel gibt's? Manu Neuer ist älter und das war's in der Bundesliga. Aber Feldspiele, da wird's speziell auf meiner Position natürlich enger.
Würdest du, und also das ist wahrscheinlich updated, das ist wahrscheinlich sogar eine Journalistenfrage, Johnny. Würdest du auch.
Danke für blöd bei Journalistenfrage.
würdest du woanders auch weiterspielen, außer bei Union?
Ja, also es war ja, jetzt ist ja kein Geheimnis mehr, dass ich vor einem Jahr mit Rapid einen sehr, sehr engen Austausch gehabt habe. Ist ja auch schon in den Medien gestanden, hat der Steffi auch bestätigt. Also den Austausch hat es ja definitiv gegeben. War für mich definitiv eine Option, weil ich noch nicht gewusst habe, wie geht's weiter, will der Verein überhaupt mit mir weitermachen, wird jetzt irgendwann mal dieser absolute Umbruch eingeleitet. Man muss ja, und ich bin ja da überhaupt kein Böse, sondern man muss halt einfach nur offen und ehrlich miteinander sprechen, und wenn der Verein irgendwann die Entscheidung trifft, du Trimbo, wir verlängern nicht mehr mit dir, dann muss man das akzeptieren, und für mich war halt die Option einfach da. Und das haben wir definitiv halt gerne angehört, wir haben uns ausgetauscht, aber dann hat halt ziemlich früh der Präsident halt dann auch gesagt, nein, er will unbedingt, dass ich weitermache. Beziehungsweise er hat mir eine interessante Frage gestellt, er hat gesagt, fühlt er sich an wie der letzte Saison? Und
das ist ein cooles.
Ja, und dann habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, weil für das spiele ich zu viel. habe ich geantwortet, und dann hat er gelacht und gesagt, das stimmt, weil eigentlich, wenn du eine Karriere beendest und vor allem in gehobenen Alter, ist es in den meisten Fällen schon so, dass du so, ich nenne es jetzt mal, einen guten Übergang hinkriegst. Vielleicht spielst du noch ab und zu, du unterstützt deinen Konkurrent, also Konkurrent ist immer das falsche Wort, aber dein Mitspieler, der jetzt die Position eingenommen hat, du schaust, dass das sauber über die Bühne geht, und dann sagst tschüss. Und das hat sich definitiv nicht angefühlt, und dann war eigentlich diese Frage schon beantwortet.
Ja, es ist ja die perfekte Frage.
Ja.
Und ich finde da, dass es, also, wie gesagt, also ich bin auch kein Fan davon, gesagt zu bekommen, du bist zu alt, jetzt spielst du nicht mehr.
Ja, ja.
Wenn die Leistung stimmt, dann solltest du völligst weiterspielen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass, ich merke es ja jetzt an mir, man kriegt einfach einen anderen, oder man bewertet Dinge auf dem Feld anders. Und ich weiß nicht, wie, du machst jetzt auch die Trainerlizenz, aber gefühlt verstehe das Spiel mehr jetzt und merke auch, dass junge Spieler davon halt auch wieder extrem profitieren, dass sie da schon anhaben, der vielleicht nicht jeden Weg so gehen kann wie sie, wobei das vielleicht noch nie gemacht hat. aber der ihnen sagt, okay, wenn wir gehen, gehen wir gemeinsam, und dann lohnt sich's auch für jeden Einzelnen.
Ja.
Und also deswegen, also ich bin, früher habe ich mir immer gedacht, ich bin jung, ich muss spielen. Mhm. Und jetzt aber merke ich schon auch die Erfahrung, die man dann eben einfach auch kriegt durch diese lange Zeit dabei, dass das schon extrem hilfreich ist.
Ja, definitiv. Und ich bin ja, und das hast du richtig gesagt, so seit ich so ein bisschen versuche, natürlich wie ein Trainer zu denken, aber wie ein Sportdirektor oder überhaupt wie der Verein zu denken, da stelle mir halt dann auch jetzt so Fragen, okay, Klassenerhalt geschafft, wir haben nur zwei Spiele. Was ist vereinspolitisch jetzt das Beste? Pusht man die jungen Spieler? Gibt man denen jetzt Einsatzzeit? Lässt man Spieler jetzt ran, die vielleicht eine Option für die WM sind, um vielleicht nur in einen Kader reinzuschlupfen? Oder in Deutschland ist es wichtiger, die Spiele zu gewinnen, die Besten aufzustellen und vielleicht 2-3 Tabellenplätze gut zu machen, weil das sind am Ende in Deutschland auch 2-3 Mille pro Tabellenplatz. Was will der Verein so? Wenn du mittlerweile so weit bist, dass du dir solche Fragen stellst und vielleicht halt auch den Verein damit konfrontierst, wenn du so einen offenen Austausch hast, das ist ja, besser geht's ja gar nicht, dann kann das nur einen Vorteil haben, weil da muss ein Trainer nicht einen Spieler vielleicht anlügen und sagen, ja, du spielst, weil der hat sich, du weißt ja, wie es ist, der hat es verdient, der hat es nicht verdient. Also wenn es jetzt rein um irgendwelchen Fans politischen Kram gehen würde, wo du sagst, du musst irgendwelche Spieler pushen, wäre wahrscheinlich jetzt nicht am Platz gestanden, letztes Wochenende so. Also es geht rein ums Leistungsprinzip, wie der Trainer oder die Trainerin in unserem Fall glaubt, wer die für dieses Spiel am besten macht. So. Und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, wenn du das Gefühl kriegst und der Verein es hinkriegt, dass du diese Vereinspolitik, ist immer ein hartes Wort im Fußball, aber wenn du das so kommuniziert kriegst, dass quasi der Spieler das nicht mitkriegt, weißt du, es kommt dem Spieler gar nicht an, dann machen sie viel richtig. Aber wie viele Fälle gibt es, wo er vor einem anderen nicht mehr gespielt hat, weil er eine Klausel drin hat, weil sich der Vertrag verlängert oder du weißt ja, wie es ist. Es gehört halt einfach dazu. Man muss sich mit dem Thema halt auch beschäftigen.
Aber wie viel denkst du mittlerweile schon als Trainer dann auch teilweise auf dem Platz? Weil wir haben ja vorher kurz gesprochen, Trimbo, weil da war nur, also auch im Bezug auf Coaching jetzt dieses Tor, das gefallen ist nach einem Eckball von dir, der kurz abgespielt worden ist, und dann deutest du schon den Passweg an, dann coachst du schon auf dem Platz. Wie oft passiert es dann letztlich auch tatsächlich?
Mittlerweile schon sehr viel. Also es ist, ich muss ehrlich sagen, seit Ralf Rangnick bei der Nazio habe ich so ein kleines Büchlein, wo ich mir sehr, sehr viele Übungen und Punkte aufschreibe und einfach einige Informationen sammle, die mich überzeugen, dass die wichtig werden vielleicht für eine Trainerkarriere oder halt auch als Fußballer wichtig sind. Und mittlerweile, da ich ja die Trainerlizenz mache, und jetzt schon ein paar Jugendmannschaften trainiert habe, immer mehr, eigentlich bei jeder Übung. Also ich hinterfrage jetzt jede Übung. Das ist so. Und ich schaue, was werden die Schwerpunkte sein. Bei den meisten Profivereinen ist, glaube ich, noch immer so, dass du halt einfach die Übung laufen lässt und dann pfeift halt einmal der Trainer und schreit nur rein, das war scheiße, das war gut. Aktuell ist es bei uns so, dass viel hinterfragt wird noch. Klar, ich weiß, dieses Coaching ist viel, oder wird viel im Nachwuchs noch gemacht, nimmst die Spieler halt nach einer Übung, fragst, was war gut eigentlich, aber ich finde diese Reflexion, Selbstreflexion eigentlich immer sehr interessant, weil es gibt Spieler, die verstehen es dann vielleicht nicht so schnell und so einfach oder sehen jetzt die wichtigen Inhalte nicht so und das hinterfrage ich schon und wenn ich dann halt auch spüre, dass einer jetzt vielleicht nicht so verstanden hat, dann versuche ich als Mitspieler immer mittlerweile schon so, also wie als Trainer zu helfen. Oder beste Beispiel ist bei mir, wenn ich nicht in der Startelf stehe und wir simulieren vielleicht in einem taktischen Training den Gegner und jetzt macht es quasi Union, die Startelf macht es gut oder bin ich, obwohl ich eigentlich angefressen sein kann, der Gegner bin und eher einen Schwarm mache, hilf ich trotzdem, indem ich sage, boah, geile Aktion, hast super gemacht, pass auf, wenn ich jetzt so rausschiebe und das macht jetzt, keine Ahnung, Augsburg auch gern, dann versuch das so zu lösen. Also da bin ich schon mittlerweile oder denke ich schon sehr wie ein Trainer, klar. Aber ich weiß natürlich auch die Schwierigkeiten, die noch auf mich zukommen als Trainer.
Ich glaube, dass das für uns gerade jetzt, also ich versuche auch schon sehr früh als Trainer zu denken, und der Stefan Ösen, liebe Grüße, ich weiß, dass er ein Riesenfan von unserem Podcast ist, der hat zu mir gesagt, trotzdem versucht ihr das Spielersein zu bewahren.
Ja.
Und da hat er absolut recht und trotzdem bin ich ja hundertprozentig ein besserer Spieler geworden, weil ich eben so wie du sehr, sehr viel hinterfrage und sehr, sehr viel auch nachdenke dann über das Spiel. Und ich habe dann da eine lustige Geschichte, jetzt kommt nochmal Freiburg, der Julian Schuster hat letztes Jahr, da war ich noch Freiburg-Spieler, hat mich geholt dann am Abend oder an einem Tag vor dem Spiel gegen Bremen und dann haben wir Freitagabend gespielt und ich bin unter der Woche, da bin ich gerade wieder gesund geworden und habe im 11 gegen 11 das 1-0 geschossen und sagt sie mir, setz dich zu mir hin und wir haben ein super Verhältnis gehabt und haben das bis heute und sagt, ich tue mir gerade richtig schwer, dass ich die morgen in Kader nehme. Weil erstens war es krank und so und zweitens, wie du die Wochen trainiert hast, das war nicht das, was ich mir vorstelle. Und dann habe ich ihn angeschaut und dann bin ich ein bisschen zuwider geworden und habe gesagt, warte mal, ich habe am Mittwoch das 1-0 gemacht im 11 gegen 11 und ich habe heute jedes Tor geschossen und also was ist es? Und dann hat er mir eben diese Reflexion vors Gesicht gehalten und gesagt, du hast aber die anderen Aufgaben, was ich fordere, nicht erfüllt. Und das war für mich so ein Hallo-Wach-Effekt, weil ich mir gedacht habe, stimmt, eigentlich hast recht und bin da ein bisschen in ein altes Muster zurück eingefallen, dass ich gesagt habe, ja, mit meinem Tor bin ich zufrieden.
Ja, ja. Mhm.
Und ich habe ja gut trainiert. Mhm. Und ich glaube, das ist ja das Schwerste, was du Spielern vermittelst, ist, ey, ihr seid der Mittelpunkt auf jeden Fall, aber es gibt 25 andere Mittelpunkte auch.
Ja.
Und im Notfall ist der Spieler Trimmel der Mittelpunkt und du musst dich um den herum sammeln jetzt ja. gerade in dem Moment.
Ja.
Und die ganze Mannschaft muss sagen, und ich bin der festen Überzeugung, jeder Trainer kann trainieren. Jeder Trainer hat eine Idee von Taktik und jeder Idee hat eine Idee, wie man Fußball spielen will. Das Vermitteln an diese ganze Gruppe, dass diese ganze Gruppe dran glaubt, das ist mit Abstand Schwerste.
Brutal, sehe ich genauso. Also ich, ist so ein interessantes Thema, weil ich habe jetzt vor kurzem auch mit unserem Präsidenten ein Gespräch darüber geführt. Also ich habe mal gefragt, ob der Verein eigene Trainer entwickeln möchte in Zukunft, ob wie er überhaupt Trainer sieht, weil es ist ja irrsinnig schwierig. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren so viele Trainer wechseln müssen. Wie geht man da vor? Weißt, da kommt der Berater, ist es nur verkaufen? Brauchst du einfach ein gutes Gefühl? Muss er mit Inhalten glänzen? Und er hat wirklich was Interessantes gesagt. Und er hat gesagt, in erster Linie muss ein Cheftrainer Menschenführung, klar, Ausstrahlung, Persönlichkeit sowieso, aber Menschenführung, er muss kommunikativ top sein. Und da gehört das Thema rein Inhalte in eine Gruppe reinzukriegen. Und aber Inhalte wie Taktik, das kann man sich heutzutage mit einem Co-Trainer alles zukaufen. Das ist wirklich so. Und das Thema war so interessant für mich, weil ich wirklich der Meinung bin, dass es mittlerweile eins der schwierigsten Sachen als Trainer ist, es Inhalte in die Mannschaft zu kriegen, so dass jeder so einfach wie möglich versteht. Und du weißt, 45 Minuten Videoanalyse ist zu lang, da schläfst du ein.
Okay.
10 Minuten ist vielleicht zu wenig. Wie machst du das? Was denn englischsprachig, deutschsprachig? Also da gibt es ja so viele Barrieren. Und das ist ein Thema, wo ich mich mittlerweile so damit auseinandersetze, dass ich jetzt auch in der nächsten Saison, klar, das hat natürlich mit Kanal Plus und so zu tun, aber ich mache so ein Rhetorik-Coaching auch, wo es auch um diese Themen geht. Wie bekommst du Inhalte am besten in die Gruppe rein? Und da ist ein Thema zum Beispiel Dialekt. Weil ich beim Rhetorik-Coaching, ich so ein Beratungsgespräch gehabt, habe die Leiterin halt einfach gefragt, wie ist es denn mit dem Dialekt? Ist es, weil es hat ja eine Zeit gegeben, da haben sie sonst gesagt, in Deutschland ja Hochdeutsch. Mittlerweile ja, ist es ein Mix wahrscheinlich bei mir. Ich könnte aber auch nur Dialekt. Und sie gesagt, na, das ist ein Geschenk. Was, warum? Weil wenn du jetzt im Dialekt ein Interview gibst oder jetzt einen Vortrag hältst und willst irgendwas betonen, sag diesen Satz auf Hochdeutsch. So hast du ihn schon betont. Und das sticht heraus. Als Beispiel nur. Und dieses Spiel zwischen Dialekt und Hochdeutsch ist ein Geschenk. Du kannst Inhalte super betonen. Du bist aber authentisch zugleich. Und das ist halt so ein Thema, mit dem werde ich mich in Zukunft extrem beschäftigen. Ich weiß auch, dass in die Lizenzen, ich glaube, ob es in der A-Lizenz schon ist, da kommt das natürlich vor. Aber ich glaube, das, und Gregel, du kennst Fußballmannschaften, wenn sich der Trainer einmal verspricht oder so, ist schon der Teufel los, ja. Dann bist du eh schon der Clown.
Oder wenn der Trainer mehrmals was erwähnt oder mehrmals ein Wort in den Mund nimmt, quasi bei mehreren Besprechungen, das geht in der Kabine, das geht viral quasi.
Ja, aber das ist ja so, ja, es ist wichtig einfach und ja, da gibt's schon Themen, wo ich sage, da denke ich definitiv wie ein Trainer, da schauen wir auch bei den ein oder anderen wirklich schon viel dass ich sage, okay, das macht er richtig gut. Aber ich glaube trotzdem, dass es so ist, dass du deinen eigenen Weg finden wirst und auch musst, weil jetzt irgendwen kopieren, das ist auch nicht der Weg.
Ja, stimmt.
Michi, du hast vorhin Freiburg angesprochen. Ich möchte dann noch ein bisschen über das kurz sprechen. Freiburg jetzt im Europa League-Finale und jetzt rein von der Größe des Clubs ja schon ein bisschen ähnlicher wie Union. Jetzt, denn Union hat auch ewig lang niemand am Radar gehabt. Dann sind sie plötzlich in der Bundesliga, dann habt ihr es ja bis in die Champions League geschafft. Bei Freiburg war es jahrelang immer so die Geschichte, ja, es geht um einen Klassenerhalt. Jetzt stehen die tatsächlich im Europa League-Finale. Du hast selber dort gekickt, du kennst den Verein in- und auswendig, du kennst die Stadt. Was sind da so deine Gedanken zu dieser Entwicklung dort? Man beißt da vielleicht auch ein bisschen den Allerwertesten, dass Vielleicht ins Eizerl zu früh von da weggegangen bist.
Ja, also als erstes bin ich einmal richtig sauer, weil im Jahr, bevor ich gekommen bin, war es das Pokalfinale und im Jahr, nachdem ich gehe, ist es das Europa-League-Finale. Das ist eine Frechheit. Nein, Spaß. Das ist ein Verein, der wirklich über Jahre, wahrscheinlich sogar über Jahrzehnte, ein Konzept entwickelt hat mit ihrer Fußballschule, die ja bis heute so heißt, die Akademie. Jedes Jahr wirklich mindestens einen Spieler durchbringt. Also die Durchlässigkeit ist riesengroß. Jedes Jahr Spieler aufbaut, ihnen die nötige Zeit gibt. Dieses Jahr das Beispiel Suzuki war teilweise nicht im Kader im September, im Oktober und ist dann irgendwann einer der besten oder wichtigsten Spieler geworden. Letztes Jahr das gleiche mit Mansambi, der war bis zum 26., 27. Spieltag eigentlich nicht existent im Profikader und wurde dann spielentscheidend in den letzten Wochen und hat sich das einfach extrem verdient, war in jedem K.O.-Spiel mindestens gleichwertig, eher sogar besser und steht jetzt im Europa-League-Finale und ist nicht mehr der ganz kleine SC Freiburg, weil sie sind jetzt seit 6 Jahren eigentlich oder seit 5 Jahren durchgehend in den Top 6 bis 8 zu finden in Deutschland und immer im Pokal eigentlich sehr, sehr weit kommen. Da waren ja dieses Jahr im Cup im Halbfinale. Aber es ist Wahnsinn. Also diese ganze Stadt macht mobil und bin ich mir auch sicher, wie dieses Stadion in Istanbul quasi komplett rot färben, weil also unglaublich und also ich gönne es wirklich jedem Einzelnen dort extrem, weil ja, ich habe ja sogar noch die Vorbereitung mitgemacht, deswegen bin ich zum Hundertstel bin ich Europa League Finalist.
So nämlich. Ja, und man muss auch sagen, Freiburg entwickelt ja auch Trainer. Also meines Wissens ja. Ist ja Schuster Trainer geworden und der andere ist zu Dresden, glaube ich. Da hat es ja 2 Top-Trainer gegeben. Und das ist ja auch so ein Modell, wo ich sage, das wird in Zukunft immer mehr eine Rolle spielen. Klar kann nicht jeder Nachwuchstrainer eine Profimannschaft übernehmen, aber ich glaube, dass das schon im Sinne eines Vereins ist, dass man auch Trainer ausbildet.
Ja, Entschuldigung, und davor war es Christian Streich. Der kam ja aus der eigenen Jugend. Ja. Und der Schusti hat aufgehört, ich glaube, er war 34, hat direkt danach seine B-Lizenz, glaube ich, erst begonnen. Ich weiß nicht, ob er B- oder A-Lizenz begonnen hat danach. Und ist direkt Verbindungstrainer geworden. Mhm. Und hat sich Stück für Stück nach oben weiterentwickelt oder weitergearbeitet. Und das war glasklar, dass der Schusti das gut machen wird und gut machen kann, dass es natürlich in solche Sphären geht. Letztes Jahr am letzten Spieltag mit einem Sieg wären sie in der Champions League gewesen. Und da bin ich wieder bei meinem Spruch, dass alles seinen Sinn hat, weil wenn du das Spiel daheim gegen Frankfurt gewinnst, wer weiß, wie die Saison dieses Jahr abläuft. Du warst selber dabei mit Union in der Champions League, wie schwer das dann ist. Und dieses Jahr sind die schweren Phasen immer wieder ins Gerade gerückt mit Europa League Siegen. Und sie stehen völlig verdient im Finale, also über die komplette Europa League-Saison. Einfach sehr, sehr gut gewesen. Ja. Jetzt im Halbfinale, im Rückspiel natürlich auch das Glück mit der roten Karte, aber dieses Stadion, da haben ein paar Spieler haben den Instagram-Post abgesetzt, 11 gegen 35.000. Und es ist so. Also dieses Stadion läuft ein bisschen unterm Radar, ist eines der besten in Deutschland und hat unglaubliche Kraft, ein Spiel zu verändern. Und also wie ich gelesen habe, okay, Freiburg-Rückspiel daheim, war das für mich. Auf jeden Fall hat sich das von einer 50-50-Chance zu einer 60-40 mindestens entwickelt, weil einfach dieses Stadion, diese Stadt so eine Wucht entwickeln kann, das ist unglaublich.
Ja, sehe genauso. Ich finde es so interessant.
Das kann ich unterschreiben, ich bin ja dort gewesen. Das war großartig.
Und du hast am Ende geredet wie der Hansi Timbo. Huber 1997. und wo man nicht gewusst hat, dass du auf sie doppelt hörst.
Ja, ich war derartig beeindruckt von Freiburg.
Ja, es war sehr lustig, ja.
Aber Trimbo, wir haben über Trainerentwicklungen gesprochen. Da hat es ja auch eine sehr interessante Entwicklung, zumindest für den Profifußball nach wie vor interessante Entwicklung bei Union gegeben, Marie-Louis Etta. Jetzt ist es ja, also ihr habt jetzt noch den Bundesliga-Abschluss mit ihr, aber sehr viel wurde darüber diskutiert, sehr viel wurde gesprochen, es war ein riesiges Thema. Wie war es denn dann tatsächlich in der Zusammenarbeit, wie war es für dich, mal eine Frau als Chefin einer Fußballmannschaft zu haben? Oder wie ist es nach wie vor?
Ja, Ja, also für mich persönlich war das jetzt nichts Neues, nichts Spezielles, weil Louis schon als Co-Trainerin unter Bielica, davor unter Marco Grote, da haben sie nur kurze Zeit übernommen, aber unter Bielica ja schon bei uns als Co-Trainerin gearbeitet hat und die meisten oder viele haben sie schon gekannt, sie ist halt inhaltlich, menschlich top. Und ich bin einfach noch immer der Meinung, dass ein Trainer, Trainerinnen einfach nach Leistung bewertet werden, nicht nach Geschlecht. Das hat damit null zu tun. Und sie hat natürlich dann, oder sie ist den Schritt gegangen, dass sie ja U19 Cheftrainerin geworden ist bei Union und es richtig gut gemacht. Also ich glaube, wenn die nicht so viele Verletzungspech gehabt hätten, wären die definitiv Anwärter für Meister geworden und sie hat richtig gute Arbeit da geleistet und hat sie das auch verdient, dass sie jetzt in der Phase, in der schwierigen, richtig schwierigen Phase von uns, das übernimmt und sie macht super. Also sie ist in die Kabine rein, sie hat gleich mal das Eis gebrochen, indem sie gesagt hat, ihr braucht es gar nicht anfangen mit Trainerin, ihr könnt Trainer sagen, Coach, Louis, ganz entspannt, wir haben ab jetzt Spaß, wir bringen so schnell wie möglich die neuen Inhalte in die Mannschaft rein. Macht sehr, sehr klar, kann auch laut werden, kann auch zusammenscheißen, jeder hat Respekt vor ihr. Klar haben wir das im Vorfeld natürlich auch viel diskutiert oder nicht diskutiert, aber eigentlich ob sie der Mannschaft nur gesagt, dass da, wenn nur ansatzweise einer keinen Respekt zeigt vor ihr, killen wir den intern einfach, weißt, da sind wir schon ein Gefüge genügend, aber ist gar nichts passiert, das hat jeder super angenommen. Für einen großen Teil war sie wirklich das erste Mal, aber sie macht es wirklich super. Und das erste Spiel, klar, Wolfsburg haben wir halt unglücklich verloren, aber das hat es seit, weiß nicht, wahrscheinlich Jahren nicht gegeben, dass Union einmal ein Spiel so dominiert hat mit 26 zu, weiß nicht, 5 Torschüssen. Klar verlierst du es, aber das war Dominanz, das hat sich so gut angefühlt. Und in Leipzig, klar, Leipzig, ich sage immer so, in München, in Leipzig, in Dortmund, Zahnarztbesuch.
Ja.
Zahnarztbesuch. Und da haben wir trotzdem auch ein paar gute Phasen mitgenommen. Und dann hast du das ganz, ganz schwierige Köln-Spiel gehabt jetzt, wo wir uns einen Punkt erkämpft haben. Und jetzt war das so ein bisschen der Befreiungsschlag, gell, weil wir einfach ruhig geblieben sind. Sie moderiert so gut, sie bleibt so cool, die Kommunikation ist super, also sie packt jeden Spieler, sie erklärt, da sind wir wieder beim Thema, sie kann es jeden Spieler erklären, jeder versteht. Und es macht Spaß, also der Präsident hat ja eigentlich schon mittlerweile gesagt, dass sie sicher die Frauen-Bundesliga-Mannschaft übernehmen wird ab Sommer. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass sie die Chance kriegt, aber ich glaube, das ist jetzt schon fast fix, dass sie das machen wird, weil die brauchen auch eine Trainerin ab der nächsten Saison und es kommt eine ganz spannende Zeit auf uns zu, weil wir im November das neue Trainingszentrum eröffnen. Da sind ja Frauen und Männer zusammen in ein Gebäude und das wird auf jeden Fall sehr spannend.
Ich finde es richtig cool, dass es auch relativ schnell unter Anführungszeichen normalisiert worden ist,
ja.
Weil genau darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, ob eine Frau oder Mann auf der Seitenlinie steht oder sonst irgendjemand. Es ist nur wichtig, wie funktioniert die Mannschaft miteinander und wie kann das Trainerteam das einstellen. Es ist immer ein Trainerteam und ob da jetzt 5 Frauen sind oder 5 Männer, es ist völlig wurscht. Es geht nur um Qualität im Profifußball. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schön zu sehen, dass ihr da, wie nennst du sie?
Louis,
ja. Dass der Louis in dem Fall dieser Respekt entgegengebracht wird und der größte Respekt, den sie haben kann, ist, dass es Normalität geworden ist, dass sie einfach Cheftrainerin ist von einem Bundesligisten. Genau. Und in Ingolstadt gibt es ja das gleiche Beispiel und auch dort wird erfolgreich gearbeitet. Und ich glaube, das ist das wichtigste Zeichen für den Fußball, weil natürlich ist es ungewohnt als erstes Mal. Mhm. Aber es ist völlig egal,
ja.
Die Qualität stimmt.
So ist es.
Ganz, ganz offen dafür, dass auch in Zukunft mehr Frauen Trainerinnen werden bei uns.
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, also es ist halt bei uns, also sie hat es gezeigt dafür, sie könnte genauso uns übernehmen. Ich wäre so guter Dinge, wenn sie die Mannschaft in der nächsten Saison übernimmt. Wäre so überzeugt von ihr, definitiv. Aber man muss auch sagen, die Frauenmannschaft bei uns mittlerweile ist halt auch so ein spannendes Thema, weil die kriegen das erste Mal ab November Bedingungen, wie es das wahrscheinlich in Frauenfußballern selten war, gesehen hast, mit, weiß nicht, Kältekammer, also die haben ja alles da, eigenen Trainingsplatz, kurze Wege. Mittlerweile gestern, ich glaube, sie haben verloren, aber...
Über 100.000 Zuschauer.
Haben mittlerweile im Schnitt 12.000, 13.000 Zuschauer. Das heißt, unser Stadion wird ab nächster Saison wahrscheinlich jedes Wochenende voll sein. Dann, wenn sie es gut macht, und da bin ich davon überzeugt, dann werden sie vielleicht da vorne so ein bisschen um die internationalen Plätze mitspielen. Das wird nochmal einen Boost geben. Und das ist halt so, das hat so eine Kraft entwickelt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das muss ich schon sagen, da Hut ab vom Präsidenten, weil er wirklich ein Mann ist, der öffentlich sagt, ich finde es gut, weil der Frauenfußball hat mich so ein bisschen wieder gegroundet, der hat mich wieder zurückgeholt zum Ursprung. Und der fährt viel lieber auswärts zu den Frauen und schaut sich die Matches an als bei uns. Das ist wirklich so, weil denn teilweise dieses, und die Reise war so anstrengend und du kennst ja die Themen. Das nervt den auch manchmal schon. Der will das gar nicht mehr hören, weil, weißt du, du tust eh alles dafür. Und die Frauen beschweren sich halt einfach nicht. Weißt du? Ja. Die fahren mit so einer Freude hin, geben ihr Bestes und da verstehen halt auch. Mhm. Und der feiert das schon extrem, ja.
Ich möchte jetzt den Fußball und Union ein bisschen hinter uns lassen und über dein Leben neben dem Fußball und wie sich das alles entwickelt hat sprechen. Ideen, dass du tätowieren willst, hast du ja schon in Wien gehabt. Wann hast du denn dann tatsächlich das erste Mal tätowiert?
Also mein erstes Tattoo habe ich noch in Wien meinem besten Haberer gestochen, weil der mich einfach überrascht hat. Also ich habe so im Studio, das ist halt ein Freund von mir, der mich tätowiert hat, das ist eigentlich mein Tätowierer. Und ich war schon oft im Studio und habe ihm zugeschaut, wir haben gemeinsam was entworfen, gemeinsam auch gemalt, weil ihm hat es immer interessiert, wie weit ich bin, wie meine Techniken so sind. Und er hat gewusst, dass ich halt kunstaffin bin, dass ich gern mal zeichne, wie auch immer, Sachen entwerf. Und dann hat er einfach irgendwann mal gesagt, ja, jetzt tätowierst du mich. Und ich so, wie? Ja, du tätowierst mich jetzt. Dann habe ich gesagt, warum? Na, ich will einfach, dass du mich tätowierst, ins kalte Wasser geschmissen. Dann hat er das Freischwimmer-Zeichen, diesen Pinguin da, am Handy raus, also den tätowierst du mir jetzt. Und er hat wirklich so einen Fuß, wo er halt die Leute, die Freunde immer probieren hat lassen, was das hat ausgeschaut, das kannst du dir das vorstellen. Und ja, und dann habe ich ihn halt tätowiert. Der Idiot ist dann am nächsten Tag zum Boxtraining gegangen und hat sich den Pinguin komplett auseinander gehaut, hat sich gleich entzündet und alles, aber da war er selber schuld. Aber ja, es hat Spaß gemacht und dann bin ich ja so dreimal die Woche halt ins Studio, bei ihm in Wien damals und habe einfach zugeschaut, gelernt. Er hat mir ja viel Tipps gegeben, immer alles aufgeschrieben, ich habe viel entworfen. Es gibt ja beim Tätowieren mittlerweile auch so viele Techniken, wie man es angeht. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und dann haben wir gedacht, ja, das war's jetzt, weil ich es nicht so richtig begonnen. That's it, das war's, weil was soll ich jetzt anlernen? Er ist in Wien, ich bin in Berlin. Und dann hat er gesagt, nein, das ist perfekt, du machst das jetzt einfach. Und sage ich, wie? Also, sehr schwer. Sagt er, nein, du wirst sehen, in Deutschland ist Gewerbe viel einfacher als in Österreich, das musst du eigentlich nur anmelden. Und du brauchst jetzt einfach nur Kundschaften. Du wirst sehen, du wirst am Anfang Freunde, Bekannte, lassen sich einfach tätowieren von dir, das ist der Klassiker. Und fang gar nicht an, irgendwie auf Schweinehaut, also da gibt's immer diese ganzen Mythen, ja. Aber das ist auch eigentlich nicht gut oder Bullshit, weil wenn du halt eine Frau tätowierst, die so dünne, feine Haut hat, eine Schweinehaut ist ja trotzdem viel dicker, weißt du, das kannst du gar nicht so simulieren. Und am Ende habe ich es dann, wie gesagt, gemacht, ich habe einfach mein Zeug mitgenommen und dann erste Mitspieler kommen, Physiotherapeut kommen, dann irgendwann mal an Freien von Freien, der hat das irgendwie gepostet, dann von denen wieder Anfrage und dann geht's halt los. Also die Mundpropaganda ist halt dann doch das Wichtigste. Ja, und dann habe ich halt einfach mir selber so ein bisschen halt das Tätowieren beigebracht.
Was war das beste Tattoo, was du jemals gestochen hast? Und gibt's ein Motiv quasi, dass du irgendjemandem stechen möchtest, was du noch nicht gestochen hast?
was war das Beste? Also ich will ja Realismus-Tätowierer werden, also ich will so weit kommen, dass ich sage, hey, du gibst mir ein Foto von deinem Sohn und ich kann es eins zu eins halt tätowieren, das ist so mein Traum, da will ich hin. Und man tastet sich so ein bisschen an, was man macht, halt mal Blüten, dann irgendwann mal Tiere, weil so ein Löwe, so jetzt zum Beispiel, ist eigentlich sehr einfach zum Tätowieren, weil du halt, das ist so ein bisschen mal nach Zahlen, also du hast ja diese Blaupause, du gibst dir die Linien vor und die Schattierungen sind dann nicht die schwierigsten, je nachdem halt. Und ich sage jetzt mal so, ein menschliches Gesicht ist halt natürlich das Höchste, weil da sieht man halt jeden Fehler, ne? Und aber was war das Schönste? Also ich habe einer Frau letztens so über den Rücken so ein Hände schütteln, war das quasi. Also quasi zwei Hände, die sich die Hand so reichen auf Realismus tätowiert. Das war schon recht aufwendig und musste halt schon schauen, dass die Schattierungen und alles halt perfekt passt. Ein Phönix, ein Vogel habe ich mal über den ganzen Oberschenkel tätowiert, auf Realismus. Aber es gibt jetzt kein Motiv, was ich jetzt unbedingt jemanden stechen möchte. Also es geht eher darum, dass ich mich auch entwickle in dem Bereich. Weil ich merke beim Tätowieren, ich komme nicht weiter. Weißt, das ist zu schwer oder ich komme einfach selber nicht weiter, dann würde ich auch sofort aufhören damit. Das ist ähnlich wie in jedem Beruf wahrscheinlich. Wenn du anstehst, dann wird es schwierig. Und ja, aber Fakt ist halt auch, die Zeit spielt nicht immer mit. Also ich glaube wirklich über 200 Anfragen mittlerweile und ich komme einfach nicht mehr nach. Also ich habe jetzt ein paar Stammkunden, die mache ich natürlich immer fertig, aber jetzt in Zukunft dann auch mit der Trainerlizenz wird es natürlich immer schwieriger, so ehrlich bin ich.
Ja, wie viel Zeit verbringst du dann im Studio pro Woche? Wie viel geht es also, tatsächlich aus?
Ja, also ich habe mal echt eine gute Zeit gehabt, wo ich am freien Tag zwei Kunden tätowiert habe. Also ich habe Mittag begonnen, ersten Kunden bis 16, 17 Uhr, kurz Pause, zweiter Kunde bis 22, 23 Uhr. Und der Tag danach, also der Dienstag war das dann oft, haben wir trainiert, Vormittag. Und am Nachmittag habe ich noch einen Kunden tätowiert. Also so drei Kunden die Woche. Das war so da habe ich mal einen guten Rhythmus gehabt, war halt dann auch irgendwann, oder zeitweise halt auch noch anstrengend. Weil keiner Plus hat es dann auch noch gegeben mit Champions League, weißt du, da musste dann auch nach Wien fliegen. Aber es hat Spaß gemacht, weil wenn du auch so Routine reinkriegst in dem Bereich, ist es dann mittlerweile dann auch so das läuft halt einfach, weißt, also es ist halt einfach, macht Spaß, es fühlt sich nicht schwer an. Es geht leicht von der Hand, ja.
Wir reden natürlich nicht über das Karriereende, aber ja. Irgendwann lieber Trainer sein oder lieber Tätowierer?
Trainer sein, ganz klar. Also wenn ich eins gelernt habe, ist es, dass beim Tätowieren, auch wenn es jetzt natürlich schon eine Leidenschaft für mich ist, eine große, ist es trotzdem, das kann man nebenbei machen. Weil ich habe schon gemerkt, dass sie die wenigsten extra Urlaub nehmen wollen für einen Tattoo-Termin. Und was halt die Menschen schon, oder die meisten halt einfach lieben, ist nach der Arbeit einfach um 18, 19 Uhr ins Studio zu kommen, weißt du, fährst direkt nach der Arbeit kurz was essen oder direkt ins Studio, lass dich tätowieren und fährst heim. Das ist bei den meisten wirklich so die beste Möglichkeit und ich sag halt so, wenn's Trainer bist, was du trainierst am Öfi um 18 Uhr tätowieren. Nein, also ich weiß schon, dass das natürlich dann schwierig ist, aber das war eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, okay, rein hauptberuflich Tätowierer habe ich mich eigentlich eh nie so gesehen, sondern es war immer so Leidenschaft nebenbei.
Das heißt, wenn der Mittelstürmer kommt und sagt, Trainer, kannst du mich tätowieren? Ja. Sagst du, ja, sechs am Abend kannst du kommen.
Ja, wenn du dann Hattrick schießt, kannst du kommen.
Siehst du irgendwo eine Grenze für dich als Trainer oder sagst du, willst bis zum Ende gehen und wenn es möglich wird, du hast eine unglaubliche Fußballkarriere, aber wenn es möglich ist, eine bessere Trainerkarriere zu erwischen?
Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, weil ich glaube, das ist klar, die Lizenzen gehören mir dazu, da muss man reinkommen, man, seien wir uns ehrlich, wenn ich jetzt schnell durchkomme, habe ich in 3,5 Jahren, glaube ich, bin ich mit der UEFA Pro-Lizenz fertig, also es ist schon ein langer Weg. Trotzdem unterhalte mich natürlich mit vielen sehr guten Trainern und da gibt es auch eine interessante Geschichte. Ich werde jetzt im Sommer bei der U21 beim Berchtold Peter hospitieren, ein, zwei Tage. Die sind da in Bad Atzmannsdorf. Und ich bin jetzt am Campus mit ihm schon ausgetauscht, weil er hat mir so eine interessante Geschichte erzählt, weil er und der Bo Svensson waren ja beide bei Mainz Co-Trainer, Bundesliga-Co-Trainer. Und der Bo Svensson war damals, hat er erzählt, schon furchtbar als Co-Trainer, weil der schon mehr Cheftrainer war. Und er hat natürlich irgendwann mal entschieden, er kann das nicht als Co-Trainer, er muss Cheftrainer werden. Hat aber damals natürlich die Möglichkeiten nicht gehabt und ist halt dann, glaube ich, in die U15 von Mainz als Cheftrainer. Und der Peter Berchtold hat mir gesagt, er wollte Co-Trainer Bundesliga, bessere Gehalt, das wollte er einfach nicht aufgeben. Das hört sich besser an, fühlt sich besser an. Und am Ende war es so, dass jetzt der Peter, ja, glaube ich, jetzt bei der U21 das erste Mal Cheftrainer ist, so richtig. Und der Bo Svensson, wie lange ist der jetzt schon Cheftrainer der Bundesliga gewesen? 4, 5 Jahre jetzt bei Kopenhagen. Also der hat ihm eigentlich ja 5 Jahre abgenommen, indem er sehr früh entschieden hat, ich will Cheftrainer werden. Deswegen wird meine erste Frage wird sein, was will ich? Und ich spüre schon, dass ich Cheftrainer werden möchte. Und da ist jetzt eher so das Thema, was eigentlich jeder zu mir sagt, ist, wenn du die Lizenz hast, werd so schnell wie möglich Cheftrainer. Aber wenn das heißt, du gehst mal zuerst in die U16, U17, U15, scheiß drauf. Aber du musst so schnell wie möglich Cheftrainer werden. Und das ist so, das habe ich jetzt mal so ein bisschen schon mitgenommen. Aber ich muss jetzt sowieso in Zukunft mal als Co-Trainer arbeiten, weil die anderen Möglichkeiten habe ich wegen der Lizenz nie endet.
Ja.
Ja. Aber dann natürlich, ja, also das ist ja genauso ein Thema. Ich meine, du bist ja auch gut vernetzt zu ein paar Vereinen. Da gibt es ja dann sicher in Zukunft auch Möglichkeiten, wo man nach der aktiven Karriere arbeitet. Ob das jetzt der Verband ist, Rapid, Union, wie gesagt. Also es gibt ja viele Konstellationen. Da muss man halt dann schauen, wo man sich wohlfühlt. Es gibt halt wirklich die verschiedensten Wege und ich glaube, das muss schon passen. Du musst sehr früh herausfinden, was du überhaupt willst. Ja.
Ja, du hast es angesprochen, zu ein paar Vereinen gut vernetzt. Das ist ja schon eine große Eigenheit. Das bist du seit 17 Jahren Profi und hast zwei Vereine in dieser gesamten Zeit gehabt. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage hinten raus, Karriereende bei Union oder bei Rapid? Ich meine, bei Rapid hast du 199 Spiele, aber wenn es nur für ein Vertrag für eine Partie wäre, dann wäre das zumindest eine runde Geschichte.
Ich glaube, der Andi Tober da damals 199 gehabt und der hat dann auch ein Spiel braucht, glaube ich, für irgendeine Lizenz oder so. Kann mich erinnern, da hat er bei den Amateuren noch gespielt und haben sie ihm eingesetzt. nein, um das geht's mir nicht. Also, da bin ich, glaube ich, jetzt so ehrlich. Ich glaube, das mit Rapid ist jetzt mittlerweile, das wird's wahrscheinlich nicht mehr spielen, weil diesen Weg oder diese Möglichkeit hat sich jetzt, als schon langfristigen Weg, der hat sich schon aufgetan. Die Möglichkeit war da, das war gut strukturiert, da war ein Gedanke dahinter, da ging es nicht in erster Linie darum, du gehst da jetzt hin und spielst jede Partie, sondern da geht es eher darum, ja, am Anfang spielst, führst die Mannschaft, was die junge Spieler einführen. Also das war so ein Thema und jetzt mittlerweile, ich werde nach der nächsten Saison bin ich 40. So, und also an 40-Jährigen, klar, ist wahrscheinlich schon mal vorkommen, dass ein 40-Jähriger verpflichtet wurde, aber ganz selten. So ehrlich bin ich.
Ja, aber da sind wir wieder und, bei dem Thema, wenn die Qualität gut genug ist.
Natürlich, aber da musst du, also bei dem Thema, da musst du wirklich Mut beweisen dann, muss ich schon sagen, weil du kennst Vereine, was mittlerweile dann wieder geredet, boah, und dann lass dich gleich mal am Anfang leicht verletzen. Du weißt, wie es ist. Also das ist 100%. Ein Risiko, ist wahrscheinlich den meisten Vereinen zu groß und das sehe ich dann schon eher das Karriereende bei Union, ja.
Und wo wird denn dann irgendwann der Lebensmittelpunkt, euer Lebensmittelpunkt sein, verwurzelt in Wien und mittlerweile halt auch schon sehr in Berlin? Du hast mir erzählt, ihr habt in Wien auch schon Pläne, wo ihr euch niederlassen wollt, wo ihr euch niederlassen werdet, aber wo soll der Lebensmittelpunkt sein?
Sehr gute Frage. Also selbst die Frage, die lassen wir uns auch noch offen. Also wir sind, meine Frauen, die sind da echt mittlerweile so, wir lieben Wien über alles, da ist die Familie, die Stadt. Also Das ist natürlich schon unsere Stadt, so ehrlich sind wir. Aber wir wissen beide beruflich, du kannst es nicht planen, die nächsten Jahre. Es ist einfach, das wäre nicht gut, einfach weil wenn du in dem Beispiel her jetzt ein Haus planst, ein Haus baust im Burgenland oder du kaufst was in Wien und am Ende bist du die nächsten 3-4 Jahre nicht einmal dort. Da habe ich mittlerweile auch schon so viele ehemalige Mitspieler von mir, die das genauso gemacht haben, die im letzten Jahr ihrer Karriere irgendwo sich sesshaft gemacht haben und am Ende sie wieder verkaufen müssen, weil sie nie dort gelandet sind. Und deswegen haben wir schon gesagt, okay, wir können uns beides vorstellen, Berlin, Wien, Madrid, scheißegal. Aber
Hauptsache Italien.
Aber ich glaube, da muss man geduldig sein. Aber wie gesagt, also Wien wird immer unser Lieblingsstadt bleiben. Das ist einfach so, aber zum Altwerden auf jeden Fall kann man es gut vorstellen. Wird wahrscheinlich auch so passieren, dass wir in Wien alt werden, aber ich sage jetzt mal so die nächsten Jahre mit Karriere und danach dann halt auch als Trainer, die Trainerkarriere, da muss man halt schauen.
Und jetzt habe ich schon noch eine Geschichte. Gregel, du bist ja meines Wissens noch nicht tätowiert.
Na, jetzt kommt's.
Also sollte Österreich Weltmeister werden, jetzt lehne ich mich einmal ganz weit aus dem Fenster, ist natürlich no pressure, ist ja klar, aber dann hoffe ich, Trimbo, dass du vielleicht deine 200 Anfragen beiseite schieben kannst und den Regel vielleicht, also ich hätte mir vorgestellt, auf die Brust, da den Weltpokal, da so her, also, oder auch auf die Schulter, da kannst du das aussuchen, oder am Oberschenkel, es muss großflächig sein.
Die Zuhörer hören, dass ich meine Seele jetzt quasi verkauft habe an einen Johnny und er über mein Leben bestimmt.
Pass auf, jetzt hörst eine Aussage von einem guten Tätowierer. Der Gregel ist nicht der Typ für Tätowierungen. So.
Dankeschön.
So nämlich. Aber, um das Thema rund zu machen, Marko Arnautović, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, bei jedem Lehrgang, hast du erst tätowiert, zeig mit. Bei jedem Lehrgang hat er mich gefragt. Und ich so, Marco, ich konnte das nicht machen. Stell dir vor, der Ralf Rangnick kriegt mit, dass du von heute auf morgen von mir ein Bäckerl kriegst hast im Hotelzimmer. Lass das noch entzündet sein dann, weißt du, weil du irgendwie eingerutscht bist. Na gut, einrutschen tut er selten im Training, aber lass es passieren. Nein, das Risiko gehe ich nicht ein. Ja, hab ich lieber lassen.
Wobei der Trimi hat zu mir früher immer gesagt, meine Haut ist so weiß, das ist wie die perfekte Leinwand.
Ja, ist wirklich so. Ist tatsächlich so. Zum Tätowieren hast du die beste Haut.
Aha. Naja, dann haben wir ja einen Deal.
Nein! Ich tätowiere dich aber ohne Farbe.
Ohne Farbe, ja. Jetzt habe ich schon so viel Lob gekriegt vom Trimi über mein Outfit in München und über meinen Bart, den ich extra noch stehen habe lassen
heute. Ja, sicher. Den kannst du dann noch ein bisschen färben. Ein bisschen.
Ja, ich weiß, ja, das ist ein bisschen dunkler gehört. Ja, ein bisschen dunkler.
Aber was mich noch interessiert, wie viel Mitspieler, weil gut, bei Marco hast du es nicht geschafft oder er hat es nicht geschafft, dass er von dir tätowiert wird, aber wie viele Mitspieler hast du schon backt?
Tatsächlich Mitspieler 3. Der letzte war der Sven Michel, spielt jetzt bei Paderborn. Das war eine witzige Geschichte, weil das war so, er hat mich aufgefordert, dass ich das Equipment mit in die Vorbereitung ins Trainingslager in Österreich nehme. Und ich sage, ja, schauen wir mal, vielleicht passt es ja. Da war Urs Fischer noch Trainer. Habe ich es mitgenommen natürlich. Und dann haben wir so ein Doppeltestspiel gehabt, Freitag, Samstag. Und der Sven Michel und ich haben am Freitag nicht gespielt. Und wir haben so Apartments gehabt, so richtig große. Und da habe ich halt einmal alles aufgebaut, dass der Massagetisch für die Physios ausgepackt, Material alles ausgepackt, sagt er, ja, ich will eine Rose haben. Dann habe ich angefangen, halt einfach eine Rose zu tätowieren. Und ich kann mich erinnern, der Diogo Leit von uns, der Innenverteidiger, ist da verpflichtet worden. Und der ist angereist und dann haben sie zu mir ins Zimmer gesteckt, in das Apartment. Und der ist da eingezogen und wollte sie halt einfach hochgehen in unser Wohnzimmer halt quasi und wollte sie einfach vorstellen. Und ist hochgegangen und ich sitze in der Ecke, tätowiere gerade einen Mitspieler. Auf der Couch sitzen drei andere Spieler mit einem Bier in der Hand und schauen sich das Testspiel gerade an. Das war irgendwo, was der keine Ahnung, eine Stunde entfernt war, hat sich vorgestellt. Am nächsten Tag, am Samstag, was der haben wir dann Testspiel gehabt und Hüttengarde. Was der wie die Abende so ablaufen in Österreich im Trainingslager. Hüttengarde gehabt, was der alle wieder wegbechert. Also für den war der erste Eindruck, ich glaube, der hat nach zwei Tagen seinen Berater angerufen und hat gesagt, auf gar keinen Fall, ich will wieder zurück. Aber da habe ich Sven Michel tätowiert, ja, das war der letzte Spieler. Ja.
Das war wirklich schön. Hey, Trimi, dankeschön für deinen Besuch. Das war deutlich noch interessanter, als wir es uns alle erhofft haben. Wirklich einen wahnsinnigen Weg. Auch ich habe heute wieder sehr, sehr vieles erfahren über dich und danke, dass du Gast warst und ich hoffe, allen Zuhörern hat es genauso gefallen wie uns beiden.
Ja, danke für die Einladung. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Gäste bleiben interessant genug, dass ich auch den Podcast weiterhöre. Na, Spaß beiseite. Ja, hat Spaß gemacht. Kann mich nur bedanken und ich hoffe, irgendwann mal in der 50. oder 100. Folge werde ich wieder eingeladen.
Wir haben einen Deal.
Das können wir, denke ich, versprechen. Danke. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere uns gerne und verpasse keine weitere Folge von Ohne Filter. Wenn du außerdem die Video-Episoden sehen möchtest, findest du unseren gesamten Katalog auf der Kanal Plus YouTube-App. Ohne Filter ist ein Kanal Plus Podcast, produziert von Bestbieler Digital.